Manchmal schreiben Menschen ihrer Versicherungsgesellschaft etwas über den Hergang eines Unfalls oder einer Sache, einer Situation, die dann Schadensersatz erfordert. Und unter anderem hat eine Versicherungsgesellschaft folgende Aussagen aus Briefen gesammelt. Ich habe gestern Abend auf der Heimfahrt einen Zaun in etwa 20 Meter Länge umgefahren. Ich wollte Ihnen den Schaden vorsorglich melden. Bezahlen brauchen Sie nichts, denn ich bin unerkannt entkommen. Und ein anderer schreibt, nachdem ich 40 Jahre gefahren bin, schlief ich am Lenkrad ein. Und dann habe ich zwei gefunden, die haben etwas mit unserem Thema heute Morgen zu tun. Ich hatte den ganzen Tag Pflanzen eingekauft. Als ich die Kreuzung erreichte, wuchs plötzlich ein Busch in mein Blickfeld und ich konnte das andere Fahrzeug nicht mehr sehen. Und jemand anders schreibt, an der Kreuzung hatte ich einen unvorhergesehenen Anfall von Farbenblindheit. Um Farbenblindheit, um das Dinge, die uns die Sicht nehmen auf Gott, darum geht es heute, das Wegsehen vom Glauben. Und manchmal hat man bei diesen Zuschriften ja den Eindruck, da hat sich jemand selbst einen Streich gespielt oder versucht es zumindest so darzustellen. Und ich möchte mit Ihnen anhand der Geschichte Abrahams zusammen anschauen, warum wir manchmal vom Glauben wegsehen, warum wir vom Glauben absehen, von Gott wegsehen und unser Leben dann selber so in die Hand nehmen wollen und gestalten wollen. Und manchmal habe ich in Gesprächen das schon gehört, dass jemand sagte, ja, das ist ja auch richtig mit dem Gottvertrauen und so, aber man kann doch in Fragen des Alltags nicht die Hände in den Schoß legen und Gott so völlig vertrauen. Großes Fragezeichen. Wir schauen uns 1. Mose 12 an. 1. Mose 12, Vers 10. Ich lade Sie ein, das mitzulesen, wenn Sie eine Bibel dabei haben. 1. Mose 12, ab Vers 10. Damals brach im Land Kanaan, wo also Abraham und Sarah und Lot wohnten, eine schwere Hungersnot aus. Darum suchte Abraham Zuflucht in Ägypten. Als er an die ägyptische Grenze kam, sagte er zu Sarai, ich weiß, dass du eine schöne Frau bist. Wenn die Ägypter dich sehen, werden sie sagen, das ist seine Frau und sie werden mich totschlagen, um dich zu bekommen. Sag deshalb, du seist meine Schwester. Dann werden sie mich deinetwegen gut behandeln und am Leben lassen. In Ägypten traf ein, was Abraham vorhergesehen hatte. Überall fiel Sarai durch ihre Schönheit auf. Die Hofleute priesen sie dem Pharao in den höchsten Tönen und er ließ sie in den Palast holen. Ihr zuliebe war er freundlich zu Abraham und schenkte ihm Schafe und Ziegen, Rinder, Esel und Kamele, Sklaven und Sklavinnen. Doch weil der Pharao sich die Frau Abrahams genommen hatte, bestrafte der Herr ihn mit einer schweren Krankheit, ihn und alle anderen in seinem Palast. Da ließ der Pharao Abraham rufen und sagte zu ihm, warum hast du mir das angetan? Du hättest mir doch sagen können, dass sie deine Frau ist. Aber du hast sie für deine Schwester ausgegeben. Nur deshalb habe ich sie mir zur Frau genommen. Nun, sie gehört dir. Nimm sie und geh. Der Pharao bestellte eine Abteilung Soldaten und ließ Abraham mit seiner Frau und seinem ganzen Besitz über die Grenze bringen. Abraham kehrte mit seiner Frau und seinem ganzen Besitz an Tieren und Menschen in den südlichsten Teil des Landes Kanaan zurück. Auch sein Neffe Lot begleitete ihn. Soweit unser Text aus dem ersten Buch Mose. Und Sie fragen sich vielleicht, was hat diese Geschichte mit mir zu tun? Was hat jemand, der vor so langer Zeit an Gott geglaubt hat, was hat der mit meinem Leben zu tun? Ich denke, Sie können in zweierlei Hinsicht von dieser Predigt profitieren. Abraham ist ein Mann, der sich auf den ersten Schritten des Glaubens bewegt und der sozusagen so die erste Krise seines Glaubens erlebt. Und wenn Sie vielleicht am Anfang des Glaubens stehen, wenn Sie so die ersten Schritte im Glauben gemacht haben, dann können Sie von diesem Text her einiges lernen für sich. Und zum anderen richtet sich dieser Text aufgrund des Neuen Testamentes, wie er dort aufgegriffen wird, eigentlich an alle Menschen, die sich zu Recht Abrahams Kinder nennen. Das ist in der Bibel ein Begriff dafür, dass ein Mensch auf Gott vertraut, und im Neuen Testament ein Begriff dafür, also in der Zeit, die jetzt uns anspricht, ein Begriff dafür, dass jemand Jesus Christus von Herzen vertraut und sein Leben an der Hand von Jesus führen will und in seinem Willen leben will. Das sind nach der Bibel Abrahams Kinder. Und wir können sozusagen, auch wenn Sie vielleicht schon länger mit Jesus unterwegs sind, Sie können an diesem Text etwas lernen darüber, wie Sie vertrauen können, wie Sie auf Gott vertrauen können. Und ich habe mir gedacht, ich mache das in der Form, dass ich Abraham 6 Fragen stelle. 6 Fragen an Abraham. Und vielleicht ist manche von diesen Fragen eine, die in Ihr Leben hineinspricht. Erste Frage an Abraham. Abraham, weißt du nicht, dass jede Lüge eine Notlüge ist? Abraham konnte für sich ja in Anspruch nehmen, dass diese Situation, in die er sich da hineinreitet, das fing ja sozusagen mit dieser Lüge an, die er an der Grenze der Sarai aufträgt. Sage, du bist meine Schwester. So ganz falsch war das nicht. Es stimmte tatsächlich, dass sie eine Halbschwester von ihm war. Also so, ja, nicht ganz die Wahrheit, könnte Abraham sagen. Es stimmt doch faktisch schon. Also ich tue doch hier kein Unrecht. In Wirklichkeit ist es eine klare Lüge. Es verschleiert den Sachverhalt. Und immer, wenn Sie in Ihrem Leben daran stoßen, dass Sie sagen, ja, das war eine Notlüge. Erzählen Sie mir mal eine Situation, wo Sie gelogen haben und Sie hatten keine Not. Das wäre ja noch schlimmer. Jede Lüge, die sich in unserem Leben einschleicht, wenn wir an sich aufrichtige Menschen sind, ist natürlich eine Notlüge. Ist doch klar, wir sind in Not. Wir wollen nicht zugeben, dass wir irgendwas nicht wissen und sagen, ja, ja, das genau, ja, den kennst du den auch, diesen berühmten Philosophen. Und wir sagen, stimmt nicht, aber hast du auch da und davon gelesen? Ja, weil wir sind in der Not, dass wir Angst haben vor einer Blamage in so Fällen. Jede Lüge ist aus der Not geboren und so hier auch. Und Sie merken das schon allein in der Art und Weise, wie dieser Text erzählt ist, wie Abraham als jemand, der Gott vertraut, nun von einem heidnischen Pharao Vorwürfe gemacht bekommt. Daran merken wir schon, worauf dieser Text zielt. Gott möchte von Menschen, die an seiner Hand unterwegs sind, Aufrichtigkeit. Jesus hat mal das so beschrieben, dass er gesagt hat, ihr sollt so klar sagen, dass bei euch ein Ja ist, ein Nein. Ihr sollt verlässlich sein, verlässliche Menschen. Das Erstaunliche an Abrahams Geschichte ist, und vielleicht entdecken wir uns da auch selber drin, dass sich in unserem Leben manchmal Dinge wiederholen. Ich meine, wir können ja uns über Abraham hier echt ärgern, können sagen, was für ein Kindskopf, wie unüberlegt er in diese Situation hineingeht, was für ein schwachsinniger Vorschlag an der Grenze zwischen Kanaan und Ägypten an seine Frau. Denkt er denn keine 2 Meter weit? Oder wir können in unser eigenes Leben hineinschauen und merken, ja, es gibt auch bei uns manchmal so richtig dumme, idiotische Vorfälle, wo wir überhaupt nicht überlegt haben, was wir tun. Und in einer solchen Situation ist Abraham, das Erstaunliche bei Abraham, und da finden wir uns ja manchmal auch wieder, diese gleiche Situation wiederholt sich noch einmal in seinem Leben. Und sie wiederholt sich sogar bei seinem Sohn. Vielleicht eine Frage der Erziehung? Oder, ja, dass einfach die Lüge sich so schnell bei ihnen einschleicht, dass der schwache Punkt vielleicht in ihrem Leben ist. Beides Mal ist die Begründung für so ein Handeln das gleiche. Abraham fürchtet um sein Leben. Er hat Angst. Er hat Angst davor, dass Gott ihm in Ägypten nicht beistehen könnte. Und dass Abraham mehrfach in diese, oder mindestens zweimal in diese gleiche Situation kommt, das drückt etwas aus, was bei uns auch manchmal im Leben ist, dass wir an manchen Stellen unseres Lebens unbelehrbar sind. Dass wir uns ganz schwer tun, eine Erkenntnis auch in unser Leben zu integrieren und hineinzunehmen. Zweite Frage an Abraham. Siehst du nicht, wie Gott sein Wort hält? Siehst du nicht, wie Gott sein Wort hält? Im Neuen Testament heißt es dazu, selbst wenn wir untreu sind als Menschen, so bleibt Gott treu. Und das sehen wir hier. Es ist doch unglaublich, wie Gott seine Hand über Sarai hält. Wie Gott seine Hand über Abraham und Sarai hält. Sie haben sich diese Situation noch selber eingebrockt. Beide. Wobei man Abraham natürlich die größere Schuld hier zusprechen muss. Denn Sie können das nicht vergleichen mit heutigen Situationen, wo Ehepartner sehr partnerschaftlich miteinander über sowas sprechen und überlegen, sondern Abraham, wenn er Sarai sagt, du machst das so, dann war das damals Gesetz und Befehl. Aus unserem Text selbst erfahren wir nicht, ob Pharao die Ehe mit Sarai vollzogen hat, was für uns ja eine schreckliche Vorstellung ist. Wir erfahren aber aus dem Bericht, wie es seinem Sohn Isaak ergeht, dass wir davon ausgehen können, dass auch hier Gott, genauso wie bei Rebekka, die Hand noch darüber hält und Sarai schützt und diese Plagen für den Pharao, diese Krankheit über sein Haus so schnell bringt, dass Sarai letztlich geschützt ist. Und trotzdem, kennen Sie das vielleicht auch, dass Sie Bibeltexte erschrecken, dass Sie Situationen erschrecken? Hier muss ein Unschuldiger leiden. Ein unschuldiger Mensch leidet hier. In dem Fall der Pharao. Er erleidet etwas, obwohl er an dieser Situation keine Schuld trägt. Diese Situation wurde von Menschen eingebrockt. Und Gott muss sozusagen eine Zeit lang auch zuschauen, was sich Menschen einbrocken. Und das kann uns manchmal schweres Leid verursachen, dass wir sehen, dass Gott manchmal auch Leid zulässt. In diesem Fall die Angst Sarais. Abraham hatte es vielleicht verhältnismäßig gut. Er wurde mit Geschenken überhäuft. Aber stellen Sie sich vor, was das auch für ihn bedeutete. Was für eine wackelige Geschichte. War ihm nicht klar, dass er seine Frau opfert, dass er seine Ehe opfert? Bei dem, was er tut. Ich denke, dass sie hier sich selbst eine Menge Leid zugefügt haben und Gott holt sie aus diesem Leid letztlich heraus. Aber er lässt zunächst dieses Leid auch geschehen mit seiner Verzweiflung und seiner Traurigkeit. Und ich glaube, wenn wir an solchen Stellen gelangen, wo wir auch vielleicht für uns selber das mal erlebt haben, dass wir den Eindruck hatten, an dieser Stelle leide ich ja als Unschuldiger, soweit man als Mensch in irgendeiner Weise überhaupt von Unschuld sprechen kann. Aber es gibt sicherlich Situationen in Ihrem Leben, da tragen Sie selber keine Schuld dran und erleiden trotzdem etwas. Und das ist nicht leicht zu verstehen. Aber ich glaube, dass wir als Menschen, die Gott vertrauen, die Jesus Christus vertrauen, dass wir zum Glauben und zum Vertrauen aufgefordert sind, auch in solchen Situationen. Und dass wir seinem Wort Glauben schenken sollen, dass er uns liebt und das Beste für uns sucht, selbst wenn das in der konkreten Situation nicht erkennbar ist. Die dritte Frage an Abraham. Verwundert es dich noch, dass sich manchmal ein Nichtglaubender besser verhält als ein Glaubender? Wir sehen in dieser Situation, dass Gott die Probleme zunächst mal größer werden lässt, aufgrund dieses Fehlverhaltens. Die Probleme werden erstmal größer, schwieriger, bis es offenkundig ist, durch diese Plagen, bis es offenkundig ist, dass hier etwas nicht stimmt. Das Komische an dieser Situation, vielleicht sogar das Tragikomische an dieser Situation ist, Abraham geht es verhältnismäßig gut, entsprechend dem, was er selber auch vorhergesehen hat. Sein lügnerisches Verhalten, davon profitiert er zunächst. Es geht ihm gut. Er muss um sein Leben nicht fürchten, nein, er wird reich beschenkt. Und der Gestrafte ist der Pharao. Gott demonstriert Abraham, dass er seine Zusage, die er ihm schon gegeben hat, hält. Dass er seine Zusage des Schutzes hält auf Biegen und Brechen. Gott hat nämlich gesagt, wer euch antastet, der tastet letztlich mich an. Ich verstehe das so, dass wer euch flucht, dass der mir flucht. Und dieser heidnische Mann hat mehr Verstand, mehr Grips, letztlich auch mehr Erkenntnis des Weges Gottes an dieser Stelle als Abraham. Und das ist Ihnen vielleicht auch schon mal so gegangen, dass jemand, der vom Glauben letztlich nicht viel weiß, an mancher Stelle uns, einen glaubenden Menschen, beschämt. Beschämt, weil er an bestimmten Momenten vielleicht mehr Verstand hat, mehr Durchblick hat, Situationen besser einsortieren kann. Und daran zeigt sich, dass Gott letztlich den Abraham nicht erwählt aufgrund dessen, dass er sozusagen ein Star ist, dass er alles richtig macht und dass er sozusagen fehlerlos in seinem Gottvertrauen ist und ein leuchtendes Vorbild zu jeder Zeit, sondern Gott steht zu Abraham aufgrund dessen, dass er gesagt hat, ich erwähle dich, ich möchte mit dir unterwegs sein und ich segne dich. Und nicht, Gott hält nicht zu Abraham, weil der so toll ist. Das wird in diesem Text auch sehr deutlich. Und gleichzeitig meine ich, ist diese Frage des Pharaos letztlich auch für uns als glaubende Menschen eine Anfrage. Wenn der Pharao sagt, ja, warum hast du mir das denn nicht gesagt? Warum hast du mich denn angelogen? Es ist uns keine Antwort von Abraham wiedergegeben. Aber ich glaube, dass das letztlich das so ein Reden Gottes ist, durch diesen Pharao, ein Reden Gottes, dass er sagt, ich brauche glaubwürdige Zeugen. Ich brauche Menschen, die glaubwürdig sind, durch und durch. Ich brauche Menschen, bei denen ein Ja ist und ein Nein, weil ich, jetzt auf heute bezogen, weil ich durch eure Glaubwürdigkeit letztlich nur diese Zeugen habe. Ich habe nur diese Zeugen, die ihr selber seid. Und ihr sollt glaubwürdig von mir reden können. Und darum ist mir das so wichtig. Ihr seid nicht Vertreter. Das galt auch für Abraham. Er war nicht nach Ägypten gekommen oder geschickt worden. Diesen Weg hatte er selber eingeschlagen, aber er ist nicht dorthin gekommen, auch nicht in Gottes Augen als jemand, der sozusagen jetzt Vertreter für Gottes Sache ist und den Pharao sozusagen den Gott Israels vorstellt. Aber er soll ein glaubwürdiger Zeuge sein. Und das ist heute auch noch so, dass Gott von uns nicht erwartet, dass wir ein Vertreter sozusagen seiner Sache sind, aber ein glaubwürdiger Zeuge. Und in diesem Sinne hat Pharao recht, wenn er dem Abraham vorwirft, warum hast du mir das denn nicht klar gesagt? Die vierte Frage an Abraham. Hast du deine Gesinnung nicht gleich zu Beginn gezeigt und verraten? Die Situation, die Auslöser für das Ganze ist eine Krise, eine Hungersnot. Und wir können uns natürlich fragen, ob es letztlich schon ein falscher Weg war, dass Abraham aus dem verheißenen Land rausgeht nach Ägypten. Aber das ist im Text gar nicht gesagt. Es ist nicht gesagt, dass dieser Weg Abrahams an sich falsch ist. Bei seinem Sohn Isaak hält Gott ihn mal aktiv davon ab, nach Ägypten zu gehen. Aber bei Jakob sehen wir, dass Gott Mut macht, in dieses Nachbarland zu gehen. Auch wegen einer Hungersnot. Ägypten war damals so die Kornkammer. Das war ein Land, das vergleichsweise auch in dürren Zeiten vergleichsweise viele Ernten hatte. Bei Abraham wird also dieser Grenzüberschritt nach Ägypten nicht kommentiert. Und trotzdem macht es nachdenklich, was er sich da an Not einbrockt. An der Grenze wird deutlich, dass Abraham sich mit dieser Reise letztlich selbst überfordert. Plötzlich ist die Angst vor den Ägyptern so groß. Und die Verheißung, die Gott ihm gegeben hatte, das ist so blass geworden und so schwach. Und wir können natürlich fragen, Abraham, ist dir denn nicht klar, dass wenn Gott dir eine Verheißung gibt, dass du einen Sohn haben wirst und viele Nachkommen sogar, dass das nur geht, wenn du lebendig bist? Aber so unlogisch sind wir ja manchmal. Und darum sagt Abraham, an der Grenze verrät er seine Gesinnung. An der Grenze sagt er Sarah, wir machen das, ich habe so ein bisschen Angst davor, was jetzt passiert. Wir machen das so, du sagst einfach, du seist meine Schwester. Und man könnte das auch so übersetzen, und dann wird es mir auf deine Kosten gut gehen. Ist für die Ehe keine empfehlenswerte Einstellung. Mir soll es auf deine Kosten gut gehen. Ist wirklich keine empfehlenswerte Einstellung. Aber hier macht sich letztlich etwas, was tief noch in Abraham verwurzelt ist, sichtbar. Ein tiefer Egoismus und eine tiefe Angst. Abraham wurde durch die Ägyptenreise reich. Das dokumentiert uns dieser Text auch. Er wurde reich. In einer Buchhandlung kommt ein Mann und sagt, ich möchte gern das Buch kaufen, wie werde ich über Nacht Milliardär? Dann sieht er, dass der Buchhändler nickt, geht zum Regal und holt aber nicht nur ein Buch, sondern zwei Bücher raus und fängt die an einzupacken. Dann sagt er, Moment, ich hatte nur ein Buch gewünscht. Ja, sagt er, wir verkaufen das Strafgesetzbuch immer dazu. Also Reichtum ist an dieser Stelle nicht Segen Gottes. Es ist so, dass Reichtum und auch Erfolg Segen Gottes normalerweise durchaus bedeuten kann und sein kann. Und dass wir daran auch die gütige Hand Gottes spüren, dass er uns versorgt, dass er uns Gutes schenkt, gute Gaben gibt und auch Erfolg schenkt, Gelingen schenkt. Das ist durchaus der Segen Gottes. Aber wir merken an dieser Stelle, dass man den Umkehrschluss nicht ziehen kann. Dass man nicht jetzt zum Beispiel an dieser Stelle unrechtmäßig erworbenes Eigentum ist kein Segen Gottes und macht trotzdem zunächst mal reich. Und diese Situation haben wir. Sein Reichtum, den Abraham behält, ist in keiner Weise ein Verdienst. Es ist auch kein Zeichen des Segens Gottes an dieser Stelle. Sein Reichtum, den kann man überhaupt nur als Gnade vor Recht stehen lassen. Fünfte Frage an Abraham. Wie tief ist dein Vertrauen, wenn du bedroht wirst? Wie tief ist dein Vertrauen, wenn du bedroht wirst? Jetzt schauen wir uns die Wurzel an. Wir schauen uns die Wurzel an, die dahinter steht, hinter Abrahams Verhalten in Ägypten. An der Wurzel sehe ich Misstrauen bei Abraham. Ich erkenne da, dass er letztlich dieses Vertrauen, was er in Kanaan noch hatte, er hat dort Gott einen Altar gebaut, einen Dank, ganz, ganz groß seinen Dank ausgedrückt gegenüber Gott. Er hat Gott signalisiert, ich vertraue dir und gehe auch die ersten Schritte des Glaubens. Und an dieser Stelle scheint er zu denken, dass Gott in Kanaan ihm helfen kann, aber in Ägypten nicht. Oder warum denkt er, dass an der Grenze jetzt plötzlich andere Gesetzmäßigkeiten sind? Reicht Gottes Arm nicht bis nach Ägypten? Oder für unsere Zeit gesprochen, reicht Gottes Arm nicht bis in die Schule? Nicht bis an die Arbeitsstelle? Der reicht sozusagen vielleicht nur hier in der Gemeinde und in 20 Meter Umkreis, dass er für uns bedeutend ist. An dieser Stelle, als Abraham nach Ägypten muss, zeigt sich, dass an der Wurzel noch Misstrauen ist gegenüber Gott. Und man fragt ja zu Recht, ja, was bedeutet Vertrauen auf Gott? Bedeutet das, dass ich die Hände in den Schoß lege, dass ich nichts mehr mache, dass ich da sitze und abwarte, was passiert? Gott hat mir doch einen Verstand gegeben, sagen wir, und darum müssen wir den noch einsetzen. Das stimmt alles, das ist alles richtig. Aber beobachten Sie, wo die Schwierigkeit anfängt. Die Schwierigkeit fängt da an, bei dem an, wie Abraham seine Mittel wählt. Er überschreitet die Grenze des Vertrauens zum Misstrauen, indem er die Mittel falsch wählt. Er hat kein Recht, sich der Unwahrheit zu bedienen. Und darum ist Vertrauen, das hatte ich letzten Sonntag erklärt, Vertrauen und Gehorsam sind wie zwei Seiten einer Medaille. Ich kann nicht sagen, ich vertraue Gott und sage gleichzeitig, aber deine Gebote möchte ich nicht halten, oder ich, an dieser Stelle sagt er ja letztlich, ich vertraue dir, Gott, aber ich muss das so managen, da muss ich auch mal ein Gebot überschreiten. Vertrauen und Gehorsam gehören zusammen, gehen Hand in Hand. Und darum hätte er an dieser Stelle nicht sagen können, die Ägypter werden mich töten, sondern er hätte sagen müssen, Gott hat zugesagt, seine Hand über uns zu halten. Und so wird das auch in Ägypten sein. Und die letzte Frage an Abraham. Warum hast du die Geschenke nicht zurückgegeben? Ich glaube, dass wir langsam lernen als Menschen, auch in der Nachfolge Jesu, langsam lernen. Es dauert gar nicht so lange, bis Abraham merkt, dass er diese Geschenke hätte zurückgeben müssen. Kurze Zeit später gibt es wieder eine Krise und Abraham wird von Gott beschenkt mit Erfolg, dass er erfolgreich seine Sippe verteidigen kann gegen Räuber und Feinde und erbeutet an dieser Stelle etwas und er gibt diese ganze Beute ab und dann will ein Stadtkönig ihm Geschenke machen. Und an dieser Stelle sagt Abraham, nein, ich möchte nichts annehmen. Ich möchte nichts annehmen, keine Geschenke. Denn du sollst nicht sagen, du hättest Abraham reich gemacht. Und dahinter steht, du sollst nicht sagen können, dass du sozusagen für meinen Wohlstand gesorgt hast, sondern ich möchte, dass Gott dafür sorgt. Ich glaube, dass sich daran zeigt, dass Abraham diese Lektion gelernt hat. Denn in der zweiten Situation hat er wäre es nicht Unrecht gewesen, diese Geschenke anzunehmen. Aber ich denke, dass er sich rückbesonnen hat auf diese Situation in Ägypten. Und die Geschenke, die er bekommen hat, hat er bekommen, das war wie ein Brautpreis. Und er hat sie unrechtmäßig aufgrund einer Lüge bekommen. Und ich glaube, dass das auch bei uns so ist, wenn wir im Vertrauen auf Jesus Christus Schritte gehen, dass wir im Laufe der Zeit, so ist die normale Entwicklung, wird unser Gewissen geschärft und unser Unrechtsbewusstsein größer. Und darum möchte ich Ihnen einen Moment Zeit geben, zu überlegen, wann Sie sich das letzte Mal ins Unrecht gesetzt haben. Überlegen Sie mal kurz, wann Sie das letzte Mal im Unrecht waren und um Vergebung gebeten haben. Lass Ihnen einen Moment Zeit dazu. Wenn Ihnen bis jetzt noch nichts eingefallen ist, dann ist das verdächtig. Dann sollten Sie allen Ernstes überlegen, ob Sie Jesus Christus gehören und ob Sie schon Schritte des Glaubens gegangen sind. Ich glaube, dass ein Mensch, der den Heiligen Geist in sich hat und mit Jesus Christus unterwegs ist, dass er ein Bewusstsein dafür entwickelt, was er an Sünde auf sich lädt und es für ihn ein natürlicher Prozess wie das Atmen wird, um Vergebung bei Gott zu bitten. Abraham hat auch eine Zeit gebraucht, um sowas zu lernen. Das sind sozusagen Schritte des Glaubens, zu lernen, dass er an dieser Stelle etwas wieder gut hätte machen können. Es war dann vielleicht zu spät dafür, das an dieser Stelle wieder gut zu machen. Aber Abraham, das zeigen dann die Folgegeschichten, hat langsam aber sicher gelernt. Und gleichzeitig steht über dem Ganzen, über dieser ganzen Zeit Abrahams und nicht nur über seinen Höhenflügen, sondern auch über seinen Tiefen, die Zusage Gottes. Und es steht auch darüber, dass er ein Freund Gottes genannt wird und ein Glaubensvorbild genannt wird. Das ist kein Widerspruch. Es ist sogar beglückend, wenn wir an Stellen entdecken, dass wir an dieser Stelle in unserem Vertrauen zu Gott noch zunehmen müssen. Es ist beglückend, das zu wissen und zu wissen, ich kann noch weitergehen und ich soll auch noch weitergehen. Es gibt noch neue Dinge zu entdecken, das ist etwas Schönes. An dieser Begebenheit hat mir am meisten bedeutet, dass wir diese Wurzel bis auf die Wurzel zurückschauen können in dem Verhalten von Abraham und auch bei unserem eigenen Verhalten. Ich behaupte, dass das oft so ist, dass letztlich Misstrauen eine tiefe Wurzel unseres Unglaubens, unseres Ungehorsams ist und dass wir hier aber in eindrucksvoller Weise erleben, wie Gott sagt, und dennoch, obwohl du dich so bescheuert benimmst, halte ich meine Hand über dich und über deine Familie und ich bringe dich sicher aus Ägypten wieder raus. Amen.